Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Nach wie vor beschäftigen wir uns in dieser Sendereihe mit der Offenbarung des Johannes. Auch wenn wir uns allmählich dem Ende des Buches nähern, ein paar Sendungen liegen noch vor uns. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn Jesus am Ende der Tage für die ganze Welt sichtbar erscheint, räumt er sogleich alle Widerstände aus dem Weg. Damit meine ich vor allem die beiden obersten Diener des Teufels, den Teufel selbst und alle Menschen, die nicht an den Sohn Gottes geglaubt haben. Seine Leute aber, die Menschen, die auf ihn vertrauten, die haben ihren Platz eingenommen und herrschen mit ihrem Herrn für alle Zeit. Und noch ein weiteres Ereignis hängt mit dem zweiten Kommen von Jesus zusammen, die Erschaffung der neuen Welt durch Gott. All dies zeigt Jesus seinem treuen Weggefährten Johannes in sehr anschaulichen und eindrucksvollen Visionen. So sieht Johannes einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die erschafft Gott nun, nachdem die erste Welt nicht mehr existiert. Jesus zeigt seinen Propheten danach das neue Jerusalem, das von Gott her aus dem Himmel kommt. Und zugleich erscheint dieser völlig neue Ort der Gegenwart Gottes in der Pracht und Schönheit der Braut Jesu Christi, des Lammes Gottes. Daraufhin erklingt in der Vision eine unüberhörbare Stimme aus der Gegenwart Gottes, und sie erklärt: In diesem neuen Jerusalem erfüllt sich nun die Zusage Gottes, dass er in unmittelbarer Gemeinschaft mit den Menschen leben will. Die alte Verheißung im irdischen Jerusalem, zeichenhaft angedeutet, wird jetzt in der neuen Welt vollkommene Wirklichkeit. Und die Menschen, die jene völlig ungetrübte Gemeinschaft mit dem Lebendigen ganz direkt erleben werden, die kommen aus allen Völkern der Erde. Denn es sind diejenigen, die an Jesus Christus geglaubt haben, die in allen Widerständen an Jesus, dem Messias Gottes, festgehalten haben. Danach weist die durchdringende Stimme aus dem Himmel den Propheten darauf hin: In der neuen Welt und der ungestörten Gemeinschaft mit Gott gehören Tod und Leid und Schmerz, Trauer und Klagegeschrei endgültig der Vergangenheit an. All das gehörte zu einer Welt, die nicht mehr existiert. Selbst der Tod ist verbannt an den Ort des ewigen Verderbens. Es gibt ihn einfach nicht mehr in der neuen Gemeinschaft mit Gott. Nun erreicht die Offenbarung einen schier unfassbaren Höhepunkt. Was bis dahin kaum geschehen war, ereignet sich jetzt. Gott selbst spricht. Und zwar spricht er zu seinen Leuten, die ja noch in der Endzeit leben. Was Johannes in dieser Vision von der neuen Welt sieht, ist ja noch nicht eingetreten. Aber Gott selbst versichert nun höchstpersönlich allen seinen Nachfolgern: Was Johannes hier schaut, wird eintreten. Dafür stehe ich mit meiner ganzen Person ein. Ich mache tatsächlich alles neu. Johannes schreibt alles auf, und so können wir bis heute nachlesen: Das alles hat Gott zugesagt. Und was er zusagt, das tut er auch. Seine Worte sind zuverlässig und gewiss, denn er selbst ist die Zuverlässigkeit und Treue in Person. In unserem Bibeltext aus dem Buch der Offenbarung lese ich nun weiter in Kapitel 21 ab Vers 6. Johannes berichtet: Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Soweit die Verse 6 bis 8. In dieser Vision wendet sich Gott direkt an Johannes, den Propheten, denn es heißt ja: Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Diese Worte erklangen schon einmal aus dem Himmel, und zwar in der Vision von der siebten Schale des Gerichts. Dort bezogen sie sich auf das letzte Gericht Gottes. Hier in Vers 6 bezieht Gott seine Worte, es ist geschehen, offenbar auf die neue Schöpfung, die er ins Dasein gerufen hat. Denn wie schon bei der ersten Schöpfung spricht Gott sein Wort. Und was er befohlen hat, das geschieht, wird Wirklichkeit. Sprach er noch in Vers 5, siehe, ich mache alles neu, so kann er nun festhalten, es ist auch genauso geschehen. Nichts von dem, was Gott sagt, geht je verloren, sondern jedes seiner Worte bewirkt genau das, was Gott damit vorhat. So hat es Gott schon 800 Jahre zuvor einem anderen Propheten gesagt, dem Jesaja. Nun hebt Gott noch einmal an, und diesmal spricht er über sein eigenes inneres Wesen. Also darüber, wer er ist und was ihn ausmacht. Dazu heißt es in Vers 6, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Bereits in der Einleitung des Offenbarungsbuches hörten wir diese Worte. Gott hat das erste Wort der Weltgeschichte gesprochen, als er diese Welt erschuf, und er spricht auch das letzte Wort. Er wird die ganze Welt richten, und danach erschafft er alles neu. In dieser neuen Welt bleibt kein Bedürfnis unerfüllt, besonders nicht der Durst nach echtem Leben. Deshalb fährt Gott nun fort, wer durstig ist, den werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. So zum Ende von Vers 6. Lebenspendendes Wasser, das gehörte ganz unverzichtbar zu allen Ankündigungen Gottes, in denen er von seiner heilmachenden Hilfe und seinem Eingreifen sprach, damit die Menschen, die auf ihn vertrauen, wieder all das Gute erfahren können, das nur von Gott kommen kann. Durst nach Gott und seiner Gegenwart hat damit zu tun, dass Gottes Reich kommen möge, in dem nur noch Gott der Herr ist, damit dort auch wirklich nur noch sein guter Wille geschieht. Daher liegt es nahe, dass derjenige, der danach dürstet, in der neuen Welt rundum auf seine Kosten kommt. Denn dort wird nur noch ein Gott verherrlicht, der, der auf dem Thron sitzt, und das Lamm. Diese unbezahlbare Gegenwart Gottes kann nicht erworben werden, weder für Geld noch für gute Taten. Denn die Gegenwart des Lebendigen ist so überaus kostbar, dass sie mit nichts aufzuwiegen ist. Da uns Gott jedoch in seiner Gemeinschaft willkommen heißen will, bietet er sich uns an, aus reiner Gnade. Wer seine Gemeinschaft sucht, darf sie empfangen, ganz unentgeltlich. Umsonst, wie es in manchen Übersetzungen heißt. Die ersehnte Gemeinschaft mit dem guten Gott ist Gnade. Nichts als Gnade. So wie der Glaube an Jesus nichts anderes ist, als die Gnade seines stellvertretenden Todes anzunehmen. Wer dafür eine Belohnung erwartet, für standhaftes Glauben zum Beispiel, der hat nichts verstanden, jedenfalls nichts von dem, was Gnade ist. Und doch wartet auch jedes Wort aus dem Mund Gottes auf eine Antwort des Menschen. Denn die Gnade Gottes kann ja durchaus auch abgelehnt werden. Sie kommt nicht gegen unseren Willen über uns. So spricht der Allmächtige folglich auch vom Siegen, vom Überwinden, wenn er nach Vers 7 sagt, wer siegt, wird dies erben. In Vers 6 sprach Gott von dem Leben in seiner Gemeinschaft, das er nur unentgeltlich gibt, aus Gnade. Daran schließt der Vergleich mit einem Erben an. Jemand wird als Erbe eingesetzt, ohne dass er irgendetwas dazu tun würde. Nach der Vision hier erhält der Erbe wohl all das, wovon bisher die Rede war. Er ist Erbe der neuen Welt, und er erbt das Leben in der unübertrefflichen Gegenwart des gütigen Gottes. Auch der Theologe Paulus bemühte den Vergleich mit einem Universalerben in seinem Brief an die Christen in Rom. Und er kommt zu dem Schluss, Gott hat uns, die Jesusleute, mit dem geopferten Christus beschenkt. Und deshalb schenkt er uns mit ihm auch alles andere. Es sind also die Christen, denen Gott als Erbe alles schenkt, wovon in den letzten beiden Kapiteln der Offenbarung die Rede ist. Deshalb ist es nur folgerichtig, wenn Gott seine Leute aufruft, zu siegen, alle Widerstände der Endzeit zu überwinden. Nicht die Widerstände aus dem Weg zu räumen, denn das ist wohl kaum möglich. aber in allen Wirrungen und Leiden der Endzeit festzuhalten an dem einen, an Jesus. Daraufhin ergänzt Gott in Vers 7 unseres Bibeltextes, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Christen sind auch schon vor der Erschaffung der neuen Welt Gottes Töchter oder Söhne. Aber erst in der neuen Schöpfung wird dies offenbar. Darüber hinaus beschreibt Gott hier das innere Verhältnis zu ihm, das Verhältnis eines jeden einzelnen seiner zahlreichen Erben. Es ist das ganz persönliche, innige und vertraute Verhältnis zum besten Vater der Welt. Eine Beziehung, die manche in der alten Welt vielleicht schmerzlich vermisst haben. Mit einer dringlichen Warnung schließt Gott die Vision von der neuen Welt ab. Da heißt es in Vers 8, aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern. Ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Die hier aufgezählten Menschen sind, im Gegensatz zu den Siegern aus dem vorherigen Vers, die Verlierer, wenn es um die neue Welt geht. Sie erhalten zwar wie die Erben Gottes zuvor ihren Anteil, doch der bedeutet nichts als Untergang und Tod. Der zweite Tod erwartet sie, wie es in Vers 8 heißt, und aus diesem ewigen Tod gibt es kein Zurück. Allen voran nennt Gott in Vers 8 die Feigen. Im Neuen Testament sind damit diejenigen bezeichnet, die vom Glauben an Jesus abfallen. Die Ungläubigen bzw. die Treulosen, wie es in manchen Übersetzungen heißt, gehören auch zu denen, die ihren Glauben an Jesus aufgegeben haben. Die nächsten in Gottes Aufzählung sind die mit Gräueln Befleckten oder die Frevler. So werden diejenigen genannt, die sich voll und ganz dem Antichristen verschrieben haben und damit letztlich dem Satan. Mörder und Unzüchtige verweist darauf, dass diese Menschen Gottes Gebote übertreten haben. Und die Zauberer und Götzendiener schließlich haben sich unmittelbar mit den dämonischen Kräften der Finsternis eingelassen, anstatt den wahren Gott anzubeten. Doch ganz unabhängig davon, welche Ausprägung bei dem Einzelnen vorherrscht, eines haben sie alle gemeinsam. Sie glauben Gott nicht und sie vertrauen nicht auf seinen Messias, auf Jesus Christus. Und damit ist die Wahrheit nicht in ihnen. Und sie reden die Lüge. Ja, sie leben sogar die Lüge. Genauso wie ihr Vater der Lüge, nämlich der Teufel. Auch wenn die meisten von ihnen das vermutlich gar nicht wissen. Daher fasst der Ausdruck am Ende der Auflistung und alle Lügner wohl die vorhergehenden Bezeichnungen zusammen. Gott betont also sehr klar, zu der neuen Schöpfung werden die einen dazugehören, die anderen jedoch ausgeschlossen sein. Ich denke, das ist auch ein dringender Warnruf Gottes an alle, die nicht an Jesus glauben. Wollen sie tatsächlich ausgeschlossen bleiben von dieser wunderbaren und beneidenswert guten Welt? Nach der Vision über die neue Welt Gottes richtet Jesus noch einmal ganz gezielt den Blick auf das neue Jerusalem. Und dabei wird noch einmal sehr deutlich, dass er jenes neue Jerusalem als seine Braut versteht, als die Braut des Lammes, wie es von nun an immer öfter heißt. In seiner letzten Vision des Buches veranschaulicht Jesus, seinem geliebten Apostel, noch einmal die wesentlichen Merkmale des Lebens in der neuen Welt, in der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott. Die Vision vom neuen Jerusalem als der Braut von Jesus Christus wird eingeleitet mit den Versen 9 und 10. Dort schreibt Johannes, »Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redete mit mir und sprach, »Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes.« Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die ersten Worte in Vers 9 weisen uns noch einmal auf etwas zurück im Buch der Offenbarung. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen voll mit den sieben letzten Plagen getragen hatten. Damit kennzeichnet Johannes, dass diese Vision jene Visionsreihe von den 7 Schalen des Gerichts vertieft. Außerdem leitete der alte Prophet schon die Visionen von der Stadt Babylon mit genau denselben Worten ein. Und dort war Babylon die Hure des Tieres. Das heißt, Johannes stellt nun ganz bewusst das neue Jerusalem als die Braut des Messias, der Hure Babylon, gegenüber. Das neue Jerusalem verkörpert also das komplette Gegenteil dessen, was das gottlose Babylon dargestellt hat. Deshalb bringt der Bote Gottes auch hier in Vers 9 eine ganz andere Botschaft mit. Er sagt zu mir: Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Entscheidet sich ein Mensch, dem Tier zu folgen, also dem Antichristen des Teufels, dann wird er zur Hure des Tieres, zum Abtrünnigen Gott gegenüber. Vertraut sich ein Mensch jedoch dem lebendigen Gott an und folgt seinem Messias, dann gehört er zur Braut des Lammes, zur rechtmäßigen Ehefrau des Christus Gottes. Weiter schildert Johannes in Vers 10: Und er führte mich im Geist fort auf einen großen und hohen Berg. Nicht zum ersten Mal berichtet Johannes, wie er vom Geist ergriffen und fortgeführt wurde. Für die Szene der Vision bedeutet der hohe Berg: Gott verschafft seinem Propheten einen ausgezeichneten Überblick über jene herrliche und heilige Stadt, die Braut, die Frau des geopferten Messias, verkörpert. Denn, so fährt Johannes in Vers 10 fort, er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam. An dieser Stelle wird klar, Johannes knüpft nun mit dieser Vision noch ein zweites Mal an, und zwar dieses Mal an der Vision von der neuen Welt. Denn dort beschreibt er mit den annähernd gleichen Worten denselben Vorgang. Was Johannes also hier sieht und in den folgenden Versen beschreibt, ereignet sich eindeutig in Gottes neuer Schöpfung. Nach der Einleitung zu dieser letzten Vision des Buches beschreibt der frühere Weggefährte von Jesus zunächst einmal den Gesamteindruck jener heiligen Stadt, zu hören in den Versen 11 bis 14. Die Stadt hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten: von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Wichtigstes Kennzeichen des neuen Jerusalem, das Johannes nun erblickt, ist wohl das, wovon er gleich zu Anfang berichtet. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes, so in Vers 11. Die Herrlichkeit Gottes ist in dieser Stadt vollkommen ungetrübt. Das neue Jerusalem ist so eins mit Gottes Herrlichkeit, dass es hier nicht einfach heißt, sie ist damit erfüllt. Nein, Johannes formuliert, diese Stadt hat die Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Die Herrlichkeit des Allmächtigen ist sozusagen Teil ihres eigenen Wesens geworden. Zugleich ist Gottes Herrlichkeit hier nicht mehr verhüllt. Dazu Johannes in Vers 11: Ihr Lichtglanz glich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Ein heller, weißer Glanz von Licht, der sich ausbreitet, leuchtend und strahlend. Das ist wohl das Bild, das Johannes hier vor Augen hat. Und dieser Lichtglanz, der alles überstrahlt, bestimmt offenbar auch jedes andere Leuchten und Glänzen in der gesamten Stadt. Es ist wohlgemerkt Gottes Herrlichkeit, mit deren Leuchtkraft und Schönheit wir es hier zu tun haben. Johannes fährt fort mit seiner Schilderung jenes neuen, atemberaubenden Jerusalem. Die Stadt hat eine große und hohe Mauer. So zu hören in Vers 12. In der Antike war die Macht einer Stadt eindeutig zu erkennen an der Höhe ihrer Mauern und an deren Stärke. Und je größer die Mauern, umso sicherer konnten die Bewohner dahinter leben. Das mag bei den Mauern des neuen Jerusalem auch eine Rolle spielen. Und doch scheint die Schilderung des Johannes etwas anderes nahezulegen. Denn Gefahren, vor denen die Bewohner geschützt werden müssten, gibt es in der neuen Welt nicht mehr. Das zeigt der Zusammenhang innerhalb der Vision mehr als deutlich. Vielmehr ist das neue Jerusalem eine heilige Stadt, wie Johannes ein paar Verse zuvor unmissverständlich hervorgehoben hat. Und so scheinen die Mauern eher darauf hinzuweisen, dass alles Unheilige von diesem Ort ganz entschieden ferngehalten wird. Darauf verweist zumindest die Aussage von Vers 27. Der beliebten Vorstellung von einem Himmel, in den ohnehin einmal alle kommen werden, dieser Vorstellung stellt sich die große und hohe Mauer aus Vers 12 massiv in den Weg. Weiter gibt der Prophet Johannes an, die Mauer hatte 12 Tore und darauf 12 Engel, so ebenfalls in Vers 12. Die Engel sind hier als die Wächter an den Toren zu verstehen. Und auch wenn die 12 Zugänge in die Stadt wohl stets geöffnet sind, wie es später heißt, so sind sie doch niemals unbewacht. Denn nicht jeder darf eintreten. Hören Sie, was Johannes weiter in Vers 12 niedergeschrieben hat. Auf die Tore sind Namen geschrieben, die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels. Schon der Prophet Hesekiel sah Ähnliches in der Vision vom Tempel. Der Allmächtige hat Israel erwählt und deshalb kommt nur aus diesem Volk das Heil, die Rettung für alle Menschen. So hat es Jesus selbst formuliert. Denn aus dem Volk Israel kommt der eine, durch den die ganze Welt errettet werden soll, der Messias, der Christus, Jesus. Und vorbei an dem Messias Israels kann niemand heil werden, kann niemand versöhnt werden mit Gott. Das von Gott erwählte Volk gründet sich mit seinen 12 Stämmen auf den 12 Söhnen Jakobs, dem Enkel Abrahams. Das ist der Grund, weshalb die Zahl 12 in dieser letzten Vision des Buches tatsächlich 11-mal in Erscheinung tritt. Und zusätzlich noch einmal in der 144, also dem Produkt aus 12 mal 12. In dem neuen Jerusalem, das Jesus seinem alten Freund hier vor Augen führt, in dieser heiligen Stadt erfüllen sich die Verheißungen, die Gott schon seinem auserwählten Volk Israel gegeben hat. Und alle Nicht-Israeliten, die an den Messias Israels glauben, die dürfen mit dabei sein in diesem neuen Jerusalem. Die 12 Tore des neuen Jerusalem sind dabei völlig gleichmäßig verteilt. Dazu Johannes in Vers 13: Im Osten hat die Stadt 3 Tore und im Norden 3 Tore und im Süden 3 Tore und im Westen 3 Tore. Die Stadttore einer antiken Stadt waren weit mehr als nur ein Eingang und Ausgang. Dort wurde Recht gesprochen und wichtige Entscheidungen erwogen für das Wohlergehen des Stadtbezirks. Die Tore waren im Altertum zentrale Plätze für Handel, Wirtschaft und Recht. In Vers 13 betont der Prophet, im neuen Jerusalem sind diese zentralen Orte vollkommen gerecht verteilt. Jedes Viertel hat 3 solcher Zentren. Da ist niemand mehr bevorzugt oder benachteiligt. In Johannes Schilderung folgt nun mit Vers 14 eine Aussage, von der im Alten Testament noch nichts zu hören ist. Die Mauer der Stadt hat 12 Grundsteine. Auf ihnen stehen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Im neuen Jerusalem vollenden sich einerseits Gottes Zusagen, die er schon seinem Volk Israel gegeben hat. Doch diese heilige Stadt verkörpert ganz offensichtlich nicht in irgendeiner Art Israel als Nation. Jedenfalls nicht in der Schilderung des Propheten Johannes. Denn erstaunlicherweise verfügt die geschaute Stadt über ein ganz anderes Fundament, nämlich die 12 Apostel des Lammes, wie Johannes in Vers 14 hervorhebt. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass Johannes hier vom Messias als dem Lamm spricht. Damit ist nämlich erneut auf die vielen Stämme und Völker hingewiesen, aus denen die Menschen kommen, die durch das Opfer des Messias versöhnt wurden, nämlich mit Gott. Wird es doch genau deswegen angebetet, das Lamm, welches Jesus Christus ist. Zitat aus Kapitel 5: Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben, aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern. Die Apostel Jesu Christi sind Grund und Fundament, nicht nur für die Christen aus dem jüdischen Volk, sondern auch für alle nichtjüdischen Jesusleute. Wer dies übersieht, der würde das neue Jerusalem sogleich wieder zur verlassenen Stadt erklären. vom Kreuz des Messias, ganz zu schweigen. Gott hat in der Geschichte der Welt immer wieder gehandelt, und zwar stets mit dem gleichen Ziel vor Augen, Menschen zu retten aus ihrer Gottesferne und sie zurückzuführen in die heilvolle Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer. Davon zeugen nun auch die Namen auf dem neuen Jerusalem. Trägt es doch sowohl die Namen der 12 Urahnen des Volkes Israel und die der 12 Apostel, die aus Israel stammen, jedoch vom Messias gesandt wurden in die ganze Welt. So verkörpert das himmlische Jerusalem nun eindrucksvoll die vollendete Einheit aus Judenchristen und nichtjüdischen Christen, die begründet ist im Sohn Gottes selbst. Eine weitere Sendung aus der Reihe Durch die Bibel geht zu Ende. Schön, dass Sie zugehört haben. Weiter geht es in der kommenden Ausgabe. Wenn Sie mögen, bis dahin und seien Sie Gott befohlen.